Ja, vielleicht gerade mal kurz zu mir. Ich bin schon seit über 25 Jahren zu Obrigheim aktiv, erst zum Abschalten. Und dann gab es ja ein Genehmigungsverfahren für ein Standortzwischenlager. Das ist bis heute nicht abgeschlossen. Obrigheim hat also keine Castor-Halle, da komme ich aber nachher nochmal drauf. Und jetzt seit 2009 gibt es unsere Gruppe Initiative Atomerbe Obrigheim. Und wir haben diesen Namen gewählt, weil wir alle diesen Atommüll erben, ob wir wollen oder nicht. Und egal, ob man für oder gegen diese Technologie ist. Und das Erbe, wie Sie gesagt haben, normalerweise kann man Erbe ablehnen, aber dieses Erbe kann niemand ablehnen. Und es wird uns und viele Generationen noch belasten. Die gute Nachricht aus Obrigheim ist immerhin, dass es seit Mai 2005 abgeschaltet ist. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass der Rückbau ungefähr 20 Jahre oder mehr dauern wird, dass immer noch Gefahren von dem Atomkraftwerk ausgehen, weiterhin, und dass der Atommüll eben bleibt. Ja, wie sieht das Konzept für den Rückbau in Obrigheim aus? Das wird wahrscheinlich woanders auch so ähnlich laufen. Erstmal muss man unterscheiden, abschalten heißt noch nicht stilllegen. Wenn ein Atomkraftwerk abgeschaltet ist, hat es noch die Betriebserlaubnis und kann eigentlich wieder angeschaltet werden. Erst wenn es in Stilllegungsphase ist, dann darf es nicht mehr angeschaltet werden. Nach dem Abschalten beginnt, weil ja dann noch keine Genehmigung für eine Stilllegung vorliegt, erstmal die sogenannte Nachbetriebsphase, in der wird das Atomkraftwerk, so war es also in Obrigheim und so dürfte es hier auch sein bei dem Block 1, erstmal quasi geputzt. Das heißt, es werden möglichst viele radioaktive Stoffe, die irgendwo anhaften, entfernt, die Rohre werden durchgespült, Oberflächen werden gereinigt. Das heißt natürlich, dass dann wieder radioaktive Stoffe, die da entstehen oder anfallen, gesammelt werden müssen und auch wieder als Atommüll aufbewahrt werden müssen. Und ein Teil davon wird auch über die Abluft, über Kamin und ins Abwasser abgelassen und weiterhin an die Umwelt abgegeben, denn eine bestimmte Menge darf ja ein Atomkraftwerk immer an die Umwelt abgeben, über Abluft und Abwasser. Für den laufenden Betrieb, und das ist in der Nachbetriebsphase eben, geht das so weiter. In Obrigheim ist ja diese Nachbetriebsphase schon rum und es gibt, Obrigheim ist in der Stilllegungsphase und da wurden allerdings für diese Abgaben an die Luft und ans Wasser die gleichen Werte weiterhin genehmigt wie vorher im laufenden Betrieb, obwohl man ja eigentlich, also ich als Laie hätte erwartet, das wird jetzt weniger oder auch in der Genehmigung sichtbar, dass es weniger wird. Ist aber nicht der Fall. In der Nachbetriebsphase darf allerdings noch nichts abgebaut werden. Für den Abbau braucht ein Atomkraftwerk eine Genehmigung. Dass jetzt hier in Neckarwestheim schon diese Zellenkühler abgerissen werden durften, ist jetzt meine Interpretation, denke ich, ist so ein kleiner Trick, weil man da gesagt hat, das sind, die gehören nicht zu der Atomanlage, das sind quasi normale Gebäude und die kann man so abreißen. Denn eigentlich braucht man für alles, was zu einer Atomanlage gehört, eine Genehmigung für den Abbau. In Obrigheim und auch sonst ist es wohl so, dass der Abbau oder auch Rückbau in mehreren Schritten vor sich geht. Und zwar ist das wohl üblicherweise von außen nach innen. Also zuerst die weniger belasteten Teile und dann immer weiter nach innen, wo dann eben die am höchsten belasteten Teile sich befinden. Für das Atomkraftwerk Obrigheim sind insgesamt 4 Genehmigungen geplant und 2 davon sind schon erteilt. Genehmigungsbehörde ist das Umweltministerium Baden-Württemberg. Mit der ersten Genehmigung im August 2008 wurde in Obrigheim das Gesamtkonzept genehmigt. Also da ist erstmal relativ grob beschrieben, wie bis zum Ende alles nacheinander abgebaut werden soll. Und konkret genehmigt ist der Abbau im nicht-nuklearen Bereich, im sogenannten Überwachungsbereich. Das sind die Gebäude und Räume, in denen nicht offen mit radioaktiven Materialien hantiert wird. Aber natürlich kommen da auch radioaktive Stoffe hin, weil ja die Arbeiten dort auch in den Räumen wechseln und auch mal was rumgetragen wird. Oder eben über Abluft und Abwasser. Mit der zweiten Stilllegungsgenehmigung, die in Oppigheim im Oktober 2011 erteilt wurde, also schon unter der grün-roten Regierung, wurde der Abbau im nuklearen Bereich genehmigt, im sogenannten Kontrollbereich. Davon ausgenommen waren aber die am stärksten belasteten Teile im Innersten, also die Reaktordruckbehälter und die direkte Umgebung. Dafür ist eine dritte Abbaugenehmigung vorgesehen, die jetzt in Arbeit ist. Im Sommer folgenden Jahres gab es dazu eine Information, aus der hervorgeht, dass dieser innerste Teil mit Robotern abgebaut werden muss, weil Menschen gar nicht in diesen Räumen arbeiten können. Eine Datei mit einer Beschreibung dazu ist im Internet beim Umweltministerium zu finden. Da kann man mal reingucken. Aber es ist also, ja, würde man sagen, sehr technisch und auch ein bisschen schwierig zu interpretieren. Und im vierten Schritt, also insgesamt vier Genehmigungen geplant, sollen die restlichen radioaktiv belasteten Teile abgebaut werden, die nach dem Abbau dann eben oder für den Abbau gebraucht worden sind. Und die Gebäude bleiben aber stehen. Also die Planung geht erstmal nur, bis die Gebäude sozusagen ausgeräumt sind. Und dann muss man sehen, was dann wird. Auf den Atommüll, der dann ist, komme ich gleich noch, der da bleibt. So, und das Ganze wird dann etwa 20 Jahre dauern, bis 2025. Wie ihr vielleicht schon wisst, haben vier Menschen aus der Umgebung von Oppigheim des Atomkraftwerks mit Unterstützung durch unsere Gruppe eine Klage gegen die zweite Stilllegung eingereicht, die im Oktober 2011 erteilt worden ist, und die Klage wurde dann im Dezember 2011 eingereicht. Die Gründe dafür sind: zur zweiten Stilllegungs- und Abbaugenehmigung, also kurz SAG, gab es keine Öffentlichkeitsbeteiligung, nur zur ersten SAG. Wir haben aber festgestellt, dass die Unterlagen für die erste Genehmigung mangelhaft waren und in der zweiten Genehmigung zum einen genauere Angaben gemacht wurden, wo man dann auch mehr Informationen bekommt. Und es geht in der zweiten Genehmigung ja auch konkret um den Abbau der nuklearen Teile, was in der ersten auch nicht so konkret beschrieben war. Und deswegen haben wir dazu eine weitere Öffentlichkeitsbeteiligung gefordert. Und es hätte im Ermessen des Umweltministeriums gelegen, diese Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem Atomrecht durchzuführen. Die frühere Umweltministerin Tanja Gönner hat das abgelehnt und auch der jetzige Minister Franz Untersteller konnte sich nicht dazu durchringen. Die zweite Genehmigung wurde also im Oktober 2011, ein halbes Jahr nach dem Regierungswechsel, ohne Öffentlichkeitsbeteiligung erteilt. Und vielleicht kurz: Öffentlichkeitsbeteiligung nach Atomrecht würde heißen, eine Ankündigung mit einer längeren Frist, dass die Unterlagen offengelegt werden, dann eine Offenlegung der Unterlagen, bestimmter Unterlagen für 2 Monate, dann nochmal eine Frist, in der man Einwendungen machen kann, also die 2 Monate plus eine Frist. Und dann gibt es anschließend, wenn die Genehmigungsbehörde und der Betreiber sich die Einwendungen angesehen haben, einen Erörterungstermin, wo alle Einwender und ja auch die Öffentlichkeit eingeladen sind und wo das diskutiert wird und wo Fragen geklärt werden. Und alles, was da eingewendet wird und besprochen wird, muss in der Genehmigung auch behandelt werden. Dieses Verfahren wurde eben nicht gemacht, sondern nur eine Informationsveranstaltung. Das heißt, die kam ja erst zur dritten AG, da komme ich jetzt gleich noch drauf. Also bei der zweiten SAG gab es keine Öffentlichkeitsbeteiligung. Und für die dritte AG haben wir die dann auch gefordert. Unsere Meinung ist, dass zu jeder Stilllegungs- und Abbaugenehmigung eine Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgen sollte. Denn es kann eigentlich nicht sein, dass für ein Vorhaben, das über 20 Jahre geht, nur einmal am Anfang mit noch nicht umfassenden Unterlagen eine Öffentlichkeitsbeteiligung gemacht wird und später, wenn weitere Erkenntnisse und Unterlagen kommen, dann nicht mehr. Deswegen wollen wir für jede Stilllegung und Abbaugenehmigung eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Für die dritte Genehmigung, die jetzt in Arbeit ist, wurde im vorigen Sommer eine Informationsveranstaltung eben gemacht und es gab die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Aber das haben wir dann auch gemacht, aber diese Fragen sind bis heute nicht alle beantwortet. Und die Genehmigung ist auch noch nicht erteilt. Also die ist wohl in nächster Zeit zu erwarten, denn wir rechnen eigentlich nicht damit, dass jetzt das Umweltministerium sich noch entschließt, eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Aber wir fordern das ständig.
Das kann man nicht juristisch erzwingen, oder ist das ja das Ziel der Anklage?
Das ist ein wichtiger Grund der Klage, dass wir wollen, dass jetzt für die zweite SAG eine Öffentlichkeitsbeteiligung gemacht wird, aus eben verschiedenen Gründen. Und die politische Forderung ist, dass zu jeder Stilllegungsabbaugenehmigung eine Öffentlichkeitsbeteiligung stattfindet. So, der zweite Punkt für die Klage ist, dass in Obrigheim, weil es ja keinen Standortzwischenlager gibt, die Brennelemente noch in der Anlage liegen. Und zwar in einem Nasslagerbecken, das Teil der Anlage ist. Und wir fordern, dass der Abbau gestoppt wird, bis die Brennelemente aus der Anlage entfernt sind. Ich lasse mal mein Blatt. Denn wenn Brennelemente in der Anlage sich befinden, bedeutet das natürlich zusätzliche Risiken beim Abbau. Also zum einen bei Störfällen, wie zum Beispiel in Obrigheim Flugzeugabsturz oder Explosionsdruckwelle. Oder auch beim Abbau von Systemen, die eben noch für den Betrieb dieses Brennelementlagers benötigt werden. Obrigheim darf damit kein Beispiel für andere Rückbauten werden, weil ja auch woanders die Brennelemente noch in der Anlage in Abklingbecken liegen für einige Jahre. Und auch da sollte mit dem Abbau gewartet werden, aus unserer Sicht, bis die Brennelemente entfernt sind. In Obrigheim gibt es eben, wie gesagt, kein Zwischenlager, kein Standortzwischenlager. Wir haben uns dagegen ausgesprochen, dass die Brennelemente zu einem anderen Atomkraftwerk gebracht werden, was ja auch schon mal besprochen oder in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist von Betreiberseite. Und da war ja Neckar-Westheim auch mit im Spiel. Und wir sind aber der Meinung, dass der Atommüll am Standort bleiben muss und dort möglichst sicher gelagert werden muss, bis Klarheit über die langfristige Lagerung, also die sogenannte Endlagerung, herrscht und um natürlich Atomtransporte zu vermeiden. Für den Betreiber wäre das natürlich eine kostengünstige Lösung, die Brennelemente aus Obrigheim in eins seiner, also NBW jetzt konkret, in eins seiner anderen Zwischenlager zu stellen. So, der dritte Grund nach der fehlenden Öffentlichkeitsbeteiligung und dass Brennelemente in der Anlage sind, dritter Grund für die Klage ist, dass es in Obrigheim keine umfassende radiologische Charakterisierung der Anlage gegeben hat. Das heißt, eigentlich müssen für die erste Stilllegungsgenehmigung schon alle Teile ganz genau gemessen und beschrieben sein, weil das notwendig ist, um auch sagen zu können, wie die Behandlung dieser Teile vor sich geht. Und das ist auch Grundlage für die Berechnung des Atommülls, der dann übrig bleibt und auf Dauer gelagert werden muss. Und dazu gibt es halt in Obrigheim ganz wenig Informationen. Dem Betreiber geht es natürlich auch darum, die Mengen zu reduzieren, die auf Dauer gelagert werden müssen. Und da geht es um Kosten. Und es gibt die Möglichkeit, das Abbaumaterial so zu trennen, dass ein großer Teil davon in Anführungszeichen freigemessen werden kann. Freimessen heißt, dass es, wenn es unter bestimmten Grenzwerten liegt, also die radioaktive Belastung unter bestimmten Grenzwerten liegt, dann kein Atommüll mehr ist, sondern normaler Müll. Und dieser normale Müll kann dann auf normale Deponien gebracht werden oder in eine Müllverbrennungsanlage oder er kann völlig frei verwendet werden, zum Beispiel so klein geschredderter Beton im Straßenbau oder eingeschmolzenes Metall in, weiß nicht, Autos, Heizkörpern, wo auch immer. Und in Obrigheim ist über den Verbleib des Atommülls nichts in der Genehmigung gesagt. also über, auch über diesen Freigemessenen. Das wird auf später verschoben und das soll die Aufsichtsbehörde, also dann die, das Umweltministerium Baden-Württemberg später sozusagen abzeichnen. Und wir fordern, dass die Beschreibung, wo dieser, wie viel Atommüll, welcher Art und wo der hinkommt, alles in die Genehmigung aufgenommen wird, was eigentlich auch das Übliche ist. So, also wir haben vier Gründe, vier Hauptgründe, sag ich mal. Fehlende Öffentlichkeitsbeteiligung bei der zweiten Genehmigung, keine Kernbrennstofffreiheit der Anlage, also das ist der offizielle Begriff, keine Brennelemente drin, kernbrennstofffrei, radiologische Charakterisierung fehlt und der Verbleib des Atommülls oder des sozusagen Abbaumaterials ist nicht in der Genehmigung geklärt. Jetzt gibt es neben der Klage auch noch weitere Kritikpunkte. In Obrigheim sollen insgesamt 136.000 Tonnen aus dem nuklearen Bereich abgebaut werden. Davon ist ausgerechnet, sollen 2.500 Tonnen als Atommüll übrig bleiben. Das heißt, das ist also im Verhältnis relativ wenig, weniger als 1%. Und das bedeutet, dass mehr als 130.000 Tonnen auf Deponien, in Müllverbrennungsanlagen oder einfach in der Umwelt landen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass in den nächsten Jahren so circa 20 Atomkraftwerke zurückgebaut werden und Obrigheim ist ein relativ kleines Atomkraftwerk, dann kann man ausrechnen, dass Millionen von Tonnen in der Umwelt landen werden. Und darin dürfen in geringen Mengen viele verschiedene radioaktive Stoffe enthalten sein. Auch so hochgiftige wie Plutonium und Strontium. So, der, jetzt in Obrigheim auch noch eine Sache, der schwach- und mittelaktive Atommüll aus dem Abbau. Also die Brennelemente sind ja der hochradioaktive Atommüll und aus dem Abbau kommt dann schwach- und mittelaktiver Atommüll raus. Der muss in Obrigheim zwischengelagert werden, weil ja auch dafür kein Endlager da ist. Dieses Lager Konrad bei Braunschweig ist zwar genehmigt, aber nicht ausgebaut, nicht betriebsbereit und ich glaube, so ganz endgültig klar ist das auch nicht, ob das was wird, weil auch da schon Probleme mit Wassereinbrüchen bestehen. Aber die Hoffnung der Betreiber ist natürlich, oder darauf wird auch verwiesen, dass also der Atom irgendwann nach Konrad kommt und bis dahin liegt er in Obrigheim in zwei Gebäuden in der Anlage, die aber nicht gegen Erdbeben gesichert sind, nicht ausreichend. Und das heißt, die können einstürzen. Und das ist aber wohl erlaubt, weil berechnet worden ist, dass auch dann das, was an radioaktiven Stoffen rauskommen könnte, unterhalb der Störfallgrenzwerte bleibt. Wobei die Störfallgrenzwerte natürlich schon wieder um das 50-fache höher sind als die normalen Grenzwerte. Ein Teil des Atommülls wird in Obrigheim auch im Freien gelagert, weil nicht alles in der Anlage selber behandelt wird, sondern auch irgendwo anders extern behandelt wird. Und 2012 gab es mindestens 14 Atomtransporte, einen per Schiff, da stand auch was in der Zeitung dazu, und 13 auf der Straße. Und dieser Atomtransport per Schiff, der ging also von Obrigheim den Neckar runter, den Rhein runter, dann im Ruhrgebiet durch den Mittellandkanal, dann nach Berlin und von Berlin über auch Kanäle an die Ostsee. Also eigentlich einmal längs und quer durch Deutschland, kann man sagen. Und dieser Transport ist für Laien, er ist zwar gekennzeichnet, aber für Laien nicht als Atomtransport zu erkennen. Und das ist auch eine wesentliche Kritik, dass, wenn man das nicht erkennt, das war über Pfingsten letztes Jahr, ging rund 14 Tage, so an Ferien, schönes Wetter, da waren Leute am Ufer, an den Schleusen und man weiß nicht, dass da radioaktive Strahlung davon ausgeht und kann sich nicht entfernen, wenn man das will. Also solche Informationen müssten eigentlich gegeben werden. Selbst die anliegenden Gemeinden hatten nicht die Information, wenn es einen Unfall gegeben hätte, hätte die Feuerwehr und die Polizei erstmal informiert werden müssen, worum es sich da handelt. Also sowas darf eigentlich nicht sein, da müssen wir politisch auch dranbleiben. Und wir fordern eben, dass das Abbaumaterial vor Ort behandelt wird, damit Atomtransporte vermieden werden. Aber es ist natürlich so, dass alle unsere Forderungen den Betreibern, und jetzt der NBW speziell, Geld kosten, genau, Kosten verursachen und dass die halt gern vermieden, diese gern vermeiden möchten. Und darum, das ist auch ein Hintergrund für unsere Klage, denn im Atomrecht gibt es bisher ziemlich wenig Regelungen für die Stilllegung. Also da herrscht eine ziemliche Freiheit bezüglich der Genehmigungen und bezüglich dessen, was da alles gemacht werden darf. Klar ist, auch nach dem Abschalten müssen wir weiter aufpassen und Sicherheit und Transparenz beim Rückbau fordern. Denn das Risiko von Störfällen, auch von schweren Störfällen, bleibt. Es werden weiter radioaktive Stoffe abgegeben. Viele Atomtransporte sind geplant. Und der größte Teil des abgebauten Materials, das ja immer noch radioaktiv belastet ist, soll in der Umwelt verteilt werden. Mit unserer Klage wollen wir eine Verbesserung der Bürgerbeteiligung und der Sicherheitsmaßnahmen erreichen. Die Transparenz und Sicherheit muss Vorrang haben vor Schnelligkeit und Kostenreduzierung. Damit ist der Prozess, den wir führen, nicht nur für Obrigheim von Bedeutung, sondern auch für die anderen Standorte, Atomkraftwerksstandorte. Obrigheim darf kein Negativbeispiel werden. Allerdings, jetzt komme ich zum Schluss mit einer Bitte, brauchen wir für die Klage auch finanzielle Unterstützung, damit die vier Kläger, also zwei Kläger, zwei Klägerinnen und unsere Gruppe das Risiko nicht allein tragen. Und deswegen würde ich gern noch ein paar Spendenaufrufe gleich an euch verteilen und hoffe auf eure Unterstützung. Danke.